Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute die Dokumentation einer Vernissage. Christian Zillner, ein Philosoph, Journalist und Maler, hat Bilder zu Hölderlins Hymne Der Ister, das ist nach heutigem Verständnis die Donau, gemalt und hat sie ausgestellt. Bei dieser Vernissage wurde von Herbert Rachowitz und von Erich Klein einiges zum Themenkomplex Hölderlin, Österreich und Donau gesagt. Die Sendung beginnt mit einem kurzen Gespräch mit Christian Zillner. Christian Zillner ist mehreres in einer Person. Er ist Philosoph, von daher kenne ich ihn schon seit sehr früh. Er ist Autor, er ist Maler, er ist Journalist, er ist verantwortlich für Corporate Publishing. Das sind alles Begriffe und Beschäftigungen, bei denen man nicht an Hölderlin denkt und auch nicht daran, dass es einen uralten Namen der Donau gibt, der nicht Donau, sondern Ister heißt. Es würde mich doch interessieren, wie du dazu kommst, dich mit der Donau zu beschäftigen und das noch unter dem Titel Ister.
Begonnen hat es tatsächlich mit dem Rhein und mit Hölderlin. Es gibt von Hölderlin auch einen großen Hymnus über den Rhein. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil ich mich mit Corporate Publishing beschäftige, also so mit dem, was heute Geschäftswelt ist, brauche ich vermutlich auf der anderen Seite so etwas wie Hölderlin, etwas, was aus einem ganz anderen Eck kommt und aber eigentlich etwas ist, was mich wirklich berührt. Zu Hölderlin bin ich über Pound gekommen, komischerweise. Ich hatte mit Gedichten früher kaum was am Hut und habe dann festgestellt, das ist eigentlich eine Art der Weltdarstellung, die mir sehr entspricht, weil sehr knapp, sehr präzise. Also Poesie oder Dichtung empfinde ich jetzt nicht als etwas, was man so nebenher macht, sondern wo man versucht, eben eine Sache sehr genau zur Sprache zu bringen. Also die Sprache war für mich zunächst einmal in dieser Form ungewohnt, auch für einen Dichter. Und ich musste durch das ständig immer wieder Lesen mir erst einen Weg zu einer Art Verständnis von Hölderlin-Gedichten bahnen. Und das dürfte offensichtlich dann eine andere Bahn in mein Gehirn geschlagen haben, weil ich war auch immer auf der Suche nach einer Motivation für die Malerei. Und plötzlich über den Rhein, über das Gedicht des Rheins, bin ich dann zur Idee gekommen, ich könnte eigentlich Flüsse malen, also zunächst einmal den Rhein. Allerdings eben nicht in der Art eines Landschaftsmalers, der sich da hinstellt und versucht jetzt irgendeinen Ausschnitt wiederzugeben, sondern es sollte eigentlich aus dem Gedicht herausgetrieben sein.
Vor den Flüssen waren ja die Schiffe, interessanterweise.
Es hat Schiffe gegeben, dann hat es unmittelbar vor den Flüssen hat's den Schnee gegeben. Also das waren eine Art Schneefelder, Schneegegenden. Und tatsächlich gibt es von diesen Schneelandschaften dann einen Übergang zu den Flüssen, in denen sich das Weiße, also der Schnee, immer mehr zurückzieht. Und am Schluss dann relativ bunte Bilder überbleiben. Und das war auch dann der Moment, wo diese Landschaftsbilder über den Rhein, die eigentlich keine sind, sondern aus den Versen herausgetrieben sind, entstanden sind.
Könnte man sagen, dass du Bühnenbilder gemalt hast für Hölderlin?
Ja, das wäre, glaube ich, ganz gute Bezeichnung. Und weil du mich auch zum Ister gefragt hast, der Ister ist dann insofern noch etwas anderes geworden, als nachdem ich diesen Zyklus gemalt habe, dich eingeladen habe, das anzuschauen und du sofort losgesprudelt hast, und mir über diese Bilder dann noch Ebene vermittelt hast, die mir während des Malens gar nicht so bewusst war, aber es war so, als ob jemand dir sagt, was eigentlich offensichtlich ist, du selber aber nicht siehst, und das plötzlich sozusagen anfängt ineinander zu greifen und du eine Art Erklärung für das, was du getan hast, bekommst. Und das war für mich eine sehr schöne Erfahrung, und aus der heraus wollte ich dann eigentlich auch eine Ausstellung machen.
Wenn man das jetzt bezieht auf die Bilder, die du gemalt hast, dann könnte man sagen, eine der Pointen der Hölderlinschen Hymne, von der wir da gesprochen haben, ist, dass der Hölderlin sich einen Gedanken macht darüber, dass die Donau eigentlich nicht im Schwarzwald entspringt, sondern vom Osten her kommt, wie bei Hölderlin der griechische Geist, der die Deutschen inspiriert. Und du in deinen Darstellungen hast ja nun wirklich gar keinen Schwarzwald, soweit ich das sehe, sondern du malst die Donau eigentlich nicht als die blaue Donau, auch nicht als die grüne Donau, auch nicht als das Beuroner grüne Dach der Felsenklippen, sondern du malst sie eigentlich ein bisschen wie Kappadokien, würde ich sagen, also eine braune Erde, die eher etwas erinnert an Anselm Kiefer oder sowas, oder das sollst du wahrscheinlich nicht gedacht haben oder willst gar nicht hören.
Wie ist
das?
Ja, nicht. Du hast einen schöneren Begriff dafür geprägt, der ist Balkan. Und insofern fühle ich mich sehr stark mit Hölderlin verbunden, auch wenn ich einen völlig anderen Hintergrund dazu habe, weil Hölderlin mit dem Gedicht ja auch sowas wie eine politische Aussage zu treffen versucht. Genau, du hast es schon beschrieben, ich brauche es nicht wiederholen. Aber wie du damals über diese Bilder gesprochen hast, war mir plötzlich klar, Balkan. Und Balkan ist auch genau sozusagen meine geistige Vorstellung, die in diesen Bildern zum Ausdruck kommen soll. Nämlich eben, die Donau ist quasi, hat keinen Beginn und kein Ende. Sie fließt auch in sich, sie entkommt aber diesem Balkan, dieser Situation, in der nie etwas völlig klar ist und in der immer mehrere Ebenen gleichzeitig spielen und die auch so verwirrend und politisch problematisch ist, die kommt darin zum Ausdruck. Und das, so fühle ich mich auch mit meiner Arbeit Hölderlin gerecht geworden zu sein, auch wenn es eben, wie gesagt, mit einer ganz anderen Intention ist. Aber es hat mich zu dem gebracht, wie ich Österreich sehe und wo ich eigentlich unsere Zukunft sehe, nämlich eben nicht in einem Imperium, auch nicht einmal in einer geordneten Demokratie, sondern in einem relativ chaotischen Gebilde, in dem die unterschiedlichen Akteure auf mehr oder weniger faire Art und Weise versuchen, miteinander klarzukommen oder sich auszutricksen. Und die Farbigkeit, die du angesprochen hast, die soll auch ganz bewusst ein anderes Bild der Donau über das Bild, das man von ihr hat, legen. Also auch so im Kopf des Betrachters, so wie sie meinem eigenen, eine gewisse Verwirrung erzeugen. Also ein balkanesisches Bild.
Du gibst der wohlbekannten und abgetragenen Phrase, dass der Balkan am Rennweg beginnt, einen neuen Sinn. Ich möchte es noch ein bisschen ausspielen. Kaum ein Dichter ist so deutsch wahrgenommen worden und verarbeitet worden wie Hölderlin. Dass du über Ezra Pound zu Hölderlin kommst, ist schon ein Anteil von Chaotik. Dass man jetzt in Wien sitzend einen paradigmatisch deutschen Dichter, der die Donau in der Spannung von Schwarzwald und Schwarzem Meer betrachtet und der, das muss man ja dazu sagen, von Martin Heidegger, ebenfalls einem paradigmatischen deutschen Philosophen, entsprechend gepusht und ausgelegt und auch verherrlicht worden ist, dass also dieses massive Deutschtum in Wien plötzlich einen Angelpunkt erhalten könnte, der ja etwas damit zu tun hat, das ist mir deutlich geworden in dem Zusammenhang, dass wir, wenn wir von der Blauen Donau etc. reden, hier irgendwo mit unseren Überlegungen zu Ende sind. Die Donau endet bei uns im Prinzip in Hainburg. Das Budapest an der Donau ist, das Belgrad an der Donau ist, dass die in Rumänien eine Existenz hat, das ist der lokalen Sagen- und Mythenbildung entgangen. Und das, was du jetzt sagst, ist, diesen zweiten Teil der Donau mit hineinzunehmen.
Ja, nicht nur mit hineinzunehmen, sondern zu sagen, ich will nicht sagen, es ist unser Ursprung. Die Ursprungsmetaphorik, die überlasse ich dann eh lieber Heidegger und den Deutschen. Sondern es ist unsere Zukunft, also es ist eigentlich unser Wesen. Es ist etwas, wir sind keine Deutschen. Das ist schon etwas, was mir ganz, ganz wesentlich ist. Und es gibt zum Rhein, zu diesem Zyklus, den ich gemalt habe, auch ein Gedicht, in dem der Rhein nach Süden fließt, wo es also darum geht, den Deutschen den Rhein auch wegzunehmen. Die Donau, da gibt es nicht viel wegzunehmen, aber es gibt zumindest das wegzutun, wovon du gesprochen hast, nämlich dieses Bild der schönen blauen Donau, die in Hainburg endet, sagen, nein, das ist also ein brauner, roter Fluss, was auch, glaube ich, der Erich in seiner Rede deutlich gemacht hat, also dass hier ja auch ganz, ganz wüste politische Geschichten zusammenfließen und das sind wir. Also ich sehe unsere Zukunft nicht in Amerika oder in einem amerikanischen Bild, ich sehe es auch nicht in einem deutschen oder westeuropäischen allgemeinen, sondern ich sehe es tatsächlich in einem Osten, der immer sehr missachtet wurde, der immer sehr, in dem es eigentlich keine Kunst gegeben hat, bis 1989, was ich versuche in diesem Buch zu argumentieren. Und der für mich aber sowas wie eine Quelle der Inspiration ist, die halt ein bisschen schmutzig, ein bisschen trübe, ein bisschen anders aussieht als die hehren Dinge, die einem sonst als Vorbilder geboten werden. Ich denke mal, wenn man das Vorbild richtig betrachtet, dann kann man damit auch was machen. Und das ist eigentlich das Ziel, das ich mit dem Easter verfolge und auch mit diesem Zyklus verfolge und auch durchaus vielleicht versuche, andere oder jüngere Leute so eine Sicht auf uns und unsere Zukunft zu geben.
Wenn ich jetzt nochmal zurücklenken kann zum Schreiben und nicht zum Malen, du bist ja an der Stelle wirklich multidimensional tätig, da hätte ich doch noch eine Frage, verbunden mit einer kleinen Werbeansage. Du bist ja nicht nur auf der Leinwand tätig, sondern du schreibst in mehreren Büchern das große Epos Spiegelfeld. Das hat etwas mit dem zu tun, dass Österreicher keine Deutschen sind. Also du hast es ja so scharf sogar gesagt, dass es ganz wesentlich für uns ist, dass wir keine Deutschen sind, also ein bisschen ein abgelenktes Nicht-Deutsch-Sein als Wesen. Was mich aber dabei interessiert, ist jetzt der Gestus des Epos, an der Stelle zum Ausdruck kommt, das ist ja nun kein höllerlinscher Sprachduktus. Das speist sich jetzt nochmal von was anderem. Könnte man sagen, dass du auf Hölderlin mit Bildern reagiert hast? Dann würde mich interessieren, worauf hast du mit deinem neuzeitlichen Epos reagiert?
Na, ich würde eher sagen, auf das, was sonst auf mich einströmt. Also es gibt so beispielsweise im Jahr 2003 den Einmarsch von Bush im Irak, wo plötzlich diese ganze Kreuzfahrer-Terminologie wieder hochgekommen ist. In genau der Zeit ist ein Buch über den ersten Kreuzzug entstanden. Und ich habe dort gemerkt, so wirklich bewusst betrieben habe ich es ja nicht, aber es ist mir dann aufgefallen, also dass es dort in der ganzen Argumentation und auch in der Gestik, in der Dynamik, die sich da entwickelt, Parallelen bestehen zwischen eben 1099 und 2003 bis hin zu den fast wortgleichen Argumenten, mit denen man das vorangetrieben hat. Und da sind meine Vorbilder tatsächlich eher das Leben. Ich versuche es auch Das Schreiben ist ein ganz anderes Schreiben an dem Epos, als wenn ich jetzt hier am Schreibtisch sitze. Ich schreibe im Zug, ich schreibe eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin. Es sind ja Verse und die müssen in einer gewissen Form schon in der Form, in der sie dann aufgeschrieben werden, herauskommen. Natürlich wird das dann immer noch zigmal verändert, also so ist es auch nicht. Aber im Grunde ist es wie ein aufgespanntes, wie eine aufgespannte Antenne, in die alles reinkommt, was mich so umgibt und komischerweise dann in so einer fast altertümlichen, nicht mehr, kaum mehr genutzten literarischen Form zusammenfließt, wobei die sich dafür auch besonders gut eignet, muss man sagen.
Also könnte man sagen, um jetzt noch die Kurve wieder zum Corporate Publishing zu nehmen, die Zwänge, die dazu führen, dass man 4000 Zeichen hat und mehr dürfen es nicht sein und dann gehört da noch das Bild rein und dann muss das Layout kommen und das muss alles klappen und das muss alles passen. Diese Art von Clear-Cut, um so zu sagen, wird durch ein Epos konstitutiv zerfasert.
Genau. Und das geht nicht nur gegen das Corporate Publishing, sondern das geht gegen den Literaturbetrieb und auch gegen diese Romanschreiberei, die ja generell im Schwang ist und wo fast nichts anderes mehr eine Chance hat, wahrgenommen zu werden, weil auch im Roman ja immer ein quasi Gott, Oberster, alles steuert, überblickt und durchschaut und dann uns als Lesern erklärt, wie die Welt und alles so in sich zusammenhängt, während des Epos die reine Zerfaserung ist, wie sie du beschreibst und mir dann auch nicht ermöglicht, irgendjemanden über diese Art der Literatur mitzuteilen, wie er denn die Welt zu sehen hätte. Das muss er sich dann aus dem Zeug wieder selber zusammenstoppeln, falls das überhaupt geht.
Ich schließe ab mit dem Hinweis darauf, dass die Bilder, von denen wir hier nur gesprochen haben, die wir nicht zeigen können, auf der Webseite audiothekphilo.at sichtbar sind. Einige von diesen Bildern werden wir zur Verfügung stellen, damit Sie Anschauungsmaterial haben zu dem, was wir hier diskutiert haben. Danke, Christian Zillner, für das Gespräch.
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen den Ablauf des Abends kurz vorstellen. Bezugspunkt ist der Ister, der alte lateinische Name für den Unterlauf der Donau, dem der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin ein großes Gedicht gewidmet hat. Dieses Gedicht bildet den Ausgangspunkt der Ausstellung. Frank Kruger hat die Ausstellung gestaltet, die Bilder, Skulpturen, Texte und Objekte zeigt. Der Maler Christian Zillner hat zu Versen aus Hölderlins Gedicht Bilder gemalt, die Sie hier an den Wänden sehen. Die Titel finden Sie auf einem Beiblatt beim Eingang. Der Bildhauer Christian Bretter arbeitet an Skulpturen, die er Daseinsvorsi nennt und die hier quasi durch den Ister eingeschwemmt werden. Sie stehen in den Nischen in dem Raum. Der Objektkünstler Christian Ganzer zeigt zwei Teile aus seinem Endlos-Objekt, an dem er bereits viele Jahre lang arbeitet. Seine Materialien werden ihm zugetragen. Diese haben ihren Gebrauchswert verloren und werden nun Elemente eines künstlerischen Prozesses der Zeit verpflicht. Eines sehen Sie hinter mir, das andere steht im vorderen Raum. Was nun Flüsse im Allgemeinen und der Ister im Besonderen bedeuten, wird uns gleich der Philosoph Herbert Rachowitz erläutern. Zuvor möchte ich aber das Programm und seine Protagonisten zur Gänze präsentieren. Vor Herbert Rachowitz Rede hören wir das musikalische Motiv dazu. Yes, the River Knows, ein Song von the Doors. Nach der Rede kommt die Hymne von Isterreich zum Vortrag. Isterreich ist von Ister abgeleitet und meint die heutige Donau-Schwarzmeerregion. Isterreich ist so etwas wie ihr Schatten, ihr Geisterreich, der Ort, aus dem neue Ideen eines noch weitgehend unbekannten Europas kommen sollen. Die Hymne wurde von den Andoltisburger vertont. Der Name bezieht sich auf den legendären Gründer von Andelsbuch, einem kleinen Ort aus dem Schwarzer, im Bregenzer Wald. Also Bregenzer Wald, okay? Nein, dort entspringt der Ister nicht. Der kommt aus dem Schwarzwald. Aber aus Andelsbuch kommen die Andoltisburger, Eveling Fink-Mendel und Johannes Beer. Eveling Fink-Mendel ist Musikerin, Musiktheoretikerin und Publizistin und befasst sich im Besonderen mit Volksmusik. praktisch wie theoretisch. Johannes Bär spielt in verschiedenen Formationen, die bekannteste darunter der Holsteiner Musik Big Band Club, kurz HMBC, die mit Formello Bisca Schopenhauer auch in Wien bekannt wurden. Die beiden werden so ab 21 Uhr ihre Kompositionen zu den Bildern von Christian Zillner zu Gehör bringen und ab dann das Regiment in diesem Saal übernehmen. Zuvor wird uns der Autor und Übersetzer Erich Klein eine kurze Geschichte der Donau vortragen. Nur zur Erinnerung, die Donau ist der weibliche Name für den Ister. Und ehe dann die Adoltisburger beginnen, haben sie Zeit, sich an der Bar am Ister zu erfrischen. Ich darf nun Herbert Rakowitz auf die Bühne bitten.
Am Anfang möchte ich Sie um ein bisschen andächtiges Schweigen bitten, weil unsere Tonanlage etwas schwächer ausgefallen ist. The river told me very softly what should have won me you. Brief overflow, river flow, on it goes. Breathe underwater till the end. Brief Verlaufsphilosoph und habe am Anfang, bevor ich begonnen habe, mir was zu überlegen zu der Ausstellung, zwei Punkte aus meinem Gedächtnis geholt, in denen Fluss etwas Aufmerksamkeit für mich erweckt hat. Die eine Flussaufmerksamkeit, die ist im Prinzip bei den meisten von Ihnen auch vorhanden, obwohl Sie es vielleicht gar nicht wissen. Sie steht schräg gegenüber vom Hrdlička-Denkmal und ist in ähnlicher Weise barock, wenn auch ein paar hundert Jahre zeitversetzt, wie Hrdlička. Und wenn sich Danubiusbrunnen, sind diese sonderbaren Gestaltungen und Gestalten in der Albrechtsrampe, die von Kaiser Franz Josef, wenn Sie es noch nicht gewusst haben, 1863 der Stadt Wien geschenkt worden sind. Nicht nur, weil die Stadt Wien, die dort als Vidobona-Figur auftritt, an die Danubius-Darstellung entsprechend sozusagen orientiert ist, sondern weil die verschiedenen aus Carrara-Marmor gestalteten weiteren Personenfiguren Flüsse darstellen, die in die Donau laufen.
Das ist für mein Gefühl, wenn ich es hier gerade heraus sage, doch immer eine ziemlich abgetackelte Allegorie, Feier aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, eher im Sinne von Makart gewesen. Ich nenne es aber deswegen, um es entsprechend zu kontrastieren, dem, was wir hier jetzt gerade gehört haben. Das ist meine zweite Flusserinnerungs Fixmarke, Jim Morrison von den Doors, das ist nicht barock, sondern das ist romantisch, muss ich nicht weiter erklären, enthält aber diese eigentümliche Formel, die mir eingefallen ist, die für mich nicht wirklich gesprochen hat, bis zu der Einladung hier, diese eigentümliche Formel, yes, the river knows, als ob der Fluss ein Gebilde wäre, das etwas weiß und nicht nur weiß, sondern es dir auch sagen kann, und man kann unglaublich schön traurig sein angesichts dessen, was der Fluss einem so erzählt. Mit diesen beiden Flanken ausgestattet, habe ich mir gedacht, und in Richtung auf Hölderlin unterwegs, habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt nicht barock werden, ich möchte nicht sentimental werden, sondern ich möchte das beginnen als eine sehr fußgängerartige Überlegung darüber, warum denn Flüsse interessant sind, und diese fußgängerartige Überlegung dann ein bisschen in eine Steilstufe bringen, und in der Steilstufe begegnen wir dann Hölderlin und auch den Bildern, die darauf eine gewisse Antwort sind. Die einfachste fußgängerische Überlegung zu Flüssen, die mir eingefallen ist, ist die, dass Flüsse ein auffallender Zug in der Landschaft sind. Das ist anders als wenn sie irgendwo in einem sanften Hügelland oder in einer Tiefebene in der Pusta oder sowas sind. Die Landschaften haben alle was für sich, aber es gibt Landschaften mit einem gewissen Etwas, und dieses gewisse Etwas kann man beschreiben. Zum Beispiel, es ist vor ihrem Haus der Grimming, um ein Beispiel zu sagen, ein Berg, der grimmt da ziemlich stark und macht einen Eindruck. Und jedes Mal, wenn ich das erste Mal in diese Gegend wiederkomme, denke ich mir, aha, da gibt es andere Koordinatensysteme. Ich werde im Machfeld normalerweise nicht vor die Frage gestellt, wie komme ich da hinauf, oder was steht da der Sonne im Weg. Das ist das gewisse Etwas, das der Grimming bedeutet. Flüsse sind, wenn sie vorkommen in der Landschaft, so ein gewisses Etwas. Ich sage es mal ganz kurz in einem Beispiel, in dem ich das versucht habe, plastisch zu machen, warum Flüsse sowas sind und worin dieses Etwas besteht. Flüsse sind ein Zeitindex in einer Landschaft. Das heißt, sie haben in der Landschaft etwas, was sich permanent bewegt, anders als der Wind, anders als die Jahreszeiten. Sie können zuschauen, wie sich dieses Flussgeschehen abwickelt, um es mal ein bisschen kühn und zeitgemäß von vergangener Woche oder vor zwei Wochen zu sagen. Es ist so, wie wenn Sie sich einen Weltmeisterschafts-Skilauf ansehen und es gibt gerade eine Siegläuferin oder irgendeine Läuferin, und unten haben Sie die Zeit eingeblendet. Aus einem eigenartigen Grund, den wir alle kennen, ist es wichtig, dass da die Zeit bei diesem Verlauf eingeblendet ist. So ähnlich sind Flüsse Zeiteinblendungen in einer Landschaft. Das ist schon mal ganz interessant, ist aber noch lange nicht das, was die ganze Breite von dem ausmacht, was Flüsse ausmachen. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, in einem bestimmten Landschaftssegment, wenn Sie das fix halten, Sie da stehen, dann läuft Ihnen da die Zeit durch. Sie wissen aber gleichzeitig, dass Flüsse eigentlich noch etwas an, nicht nur etwas, sondern als nächsten Schritt eine andere Leistung vollbringen. Die Flüsse haben eine Richtung. Das ist ein bisschen so wie die Zeit, die verläuft auch, wenn sie nicht im Science Fiction sind, in eine Richtung. In der Landschaft sind Flüsse aber von hier nach dort organisiert. Das heißt, sie kommen von woher und sie gehen wohin. Sie geben dem einen Drive. Sie geben dem eine Form von Bestimmung. Das kann man ein bisschen weiterdenken und wird natürlich auch ein bisschen weiter gedacht. Und an der Stelle sind wir dann schon die nächste Stufe drüber bei einem wenig etwas Erhabenen. Die kommen nämlich woher? Aus einem Ursprung. Sie kommen aus einer sonderbaren topologischen Situation, wo plötzlich plopp etwas aus der Erde kommt und sie gehen wohin? Sie gehen zu einer Mündung, sie lösen sich auf, sie verschwinden, vereinigen sich, fusionieren mit anderen Wassermassen. Nun ist es pure Spekulation zu sagen, war jetzt die Henne das Ei das erste? War es so, dass zuerst die Leute gesagt haben, das menschliche Leben hat einen Anfang und ein Ende und da passen doch die Flüsse gut dazu? Oder dass man sagt, die Flüsse gab es früher vor dem menschlichen Leben und die sind eigentlich das Vorbild für das menschliche Leben mit einer Geburt und einem Ende? In jedem Fall haben sie an der Stelle schon am Fluss hängend diese sonderbare und für uns sehr entscheidende Motivenlage eines Beginns, eines Ursprungs, eines Verlaufes und eines Endes, wobei dieser Verlauf die Besonderheit hat, dass er auf der einen Seite ständig wechselt, es kommt immer das neue Wasser, die Zeit geht voran und dieser Verlauf zieht aber auch Spuren durch die Landschaft, das heißt, es ist eine Identität des Flusslaufes und zusammen mit dieser Identität ein ständiger Neuanschwall von Wasser und von Entwicklung. So viel also zu Mensch und Fluss. Etwas habe ich an der Stelle ausgelassen, sage ich jetzt gleich weiter. Ich habe gesprochen von den Landschaftssegmenten. Das, was ich gerade vom Flusslauf gesagt habe, eignet sich aber zu einer weiteren, ausgesprochen sinnträchtigen Konstruktion, nämlich diese Einheit des Flusses, die Einheit in der Stabilität und Veränderbarkeit des Flusses hat auch noch die Besonderheit, dass sie Landschaften miteinander verbindet. Heutzutage setzt man sich auf die Autobahn, auf das Auto und fährt über die Autobahn drüber. Damit werden mühelos Landschaften verbunden. Das hat es zu der Zeit, von der wir hier jetzt langsam zu reden beginnen, bei Hölderlin noch nicht gegeben. Flüsse waren ein Paradigma dieser landschaftsverbindenden Identität im Wechsel. Die Donau, der Rhein sind zwei große Gedichte von Hölderlin, in denen in der Absicht so etwas steht wie Europa. Wenn Sie sich die Landkarte anschauen, Christian Zillner hat es im ersten Raum auch noch visualisiert, gibt der Rhein und die Donau eine Art von Koordinatensystem vor, durch das man in etwa visualisieren und mit dem Wassermotiven konkretisieren kann, was Europa zusammenhält. Letzte Stufe und ein Steilstück, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Bisher habe ich den Fluss so ähnlich beschrieben wie eine Lawine, die den Hang runterläuft oder ein Steinschlag oder sowas ähnliches, nach Naturgesetzen verlaufend, wenn auch mit Anfang und Ende in diesen Identitätskonstruktionen. Hölderlin führt in seiner Isterhymne ein zusätzliches Motiv ein, das nun nichts mit den Wasserbeobachtungen zu tun hat, die ich Ihnen hier vorgestellt habe. Und dieses besondere Motiv nimmt er allerdings auch aus einer Flussbesonderheit der Donau, nämlich, das gibt es, soviel ich gesehen habe, zwei-, dreimal in der Donau, sogenannten Donauschlingen. Das sind Umlaufberge, wo die Donau fast einen Kreisverlauf macht. Wenn man sich das auf den Bildern anschaut, dann ist das sozusagen eine Halbinsel, um die die Donau herum fließt. Und die, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wenn man an der richtigen Stelle ist, den Eindruck erweckt, dass die Donau in die andere Richtung fließt, dass die Donau von Osten herkommt. Erich Klein und ich haben das beide aufgenommen und darauf hingewiesen, dass beim Hölderlin diese Besonderheit ganz besonders in den Vordergrund gestellt wird. Es ist nicht nur, dass die da drin vorkommt, wenn man sich die Textgenese des Gedichtes ansieht, dann sieht man, dass damit das Gedicht begonnen hat. Das ist das Erste, was er niedergeschrieben hat. Sie scheint von Osten zu kommen. Der ist da. Er scheint von Osten zu kommen. Und was heißt das jetzt? Das hat zwei Punkte, die sage ich jetzt noch, dann schließt sich das in etwa ab. Der eine Punkt ist der, und das ist die philosophische Steinstufe, dass die Donau an dieser Stelle plötzlich dasteht, als ob sie sich überlegen könnte. Als ob sie, statt dass sie den Naturgesetzen folgt, dir von ihrem Ende herbei entgegenkommt. Das ist die Suggestion, die an der Stelle ist. Und das ist für Naturereignisse natürlich unsinnig. Es ist aber für menschliche Handlungsabläufe gänzlich normal. Wenn sie zu Hause beschlossen haben, sie kommen jetzt in die Laudongasse, in den 8. Bezirk, weil da gibt es eine Ausstellungseröffnung, dann haben sie vom Ende her das Haus verlassen. Sie sind nicht einfach auf die Straße gegangen, haben sich gedacht, was mache ich heute Abend, sondern von der Mündung her, wenn ich das so sagen darf, von dem, was jetzt hier ist, her, geleitet und organisiert, haben sie zielbewusst das sozusagen in die Wege geleitet, was hier stattfindet. Und das ist jetzt eine dramatische Anthropologisierung, wenn Sie so wollen, dieses landschaftsübergreifenden Stroms, den Hölderlin vornimmt. Und die Frage ist jetzt, warum macht er das so? Was verbindet sich damit? Was will der Fluss uns sagen, indem er so betrachtet wird? Das ist der zweite und letzte Punkt. Der ist nun wiederum eine Steinstufe nicht so sehr philosophischer Art, sondern kulturgeschichtlicher Art. Beim Hölderlin kommt es darauf hinaus, dass die Deutschen von den Griechen abstammen, mehr oder weniger. Die Deutschen brauchen die Griechen, die Deutschen brauchen Athen, sie kennen Hyperion, sie kennen die Empedokles-Übersetzungen, Empedokles-Drama von Hölderlin. Nach seiner Auffassung eine hoch idiosynkratische, humanistisch-griechische Klassikauffassung wird Deutschland erst dann zu seinem eigenen kommen, wenn das Licht von Osten Deutschland aufgeht. Darum heißt der Beginn des Gedichtes, heißt auch jetzt komme Feuer, begierig sind wir zu schauen den Tag, das ist die Lichtentwicklung von Osten. Und diese Lichtentwicklung von Osten koinzidiert mit der Donau, die von Osten zu kommen scheint, um in den Schwarzwald letztlich das Licht der griechischen Antike zu bringen. Damit Sie mich jetzt nicht schimpfen als Geografie-Expertinnen, zögere ich nicht am Ende zu sagen, dass die Donau nicht aus Griechenland kommt, sondern aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Und da geht sie was nicht richtig aus. Das ist doch gut so, weil zum Überlegen muss es noch Gedanken bleiben, müssen noch Gedanken bleiben. Danke.
Das Bild heißt Unternehmen Seelöwe. Der Titel und der Inhalt wirken ein wenig kryptisch, aber sie sind voller Pathos, ein Pathos, das dem eben Gehörten nicht ganz abgegangen ist und das auch den Bildern von Christian Zillner nicht ganz abgeht. Lustigerweise hat der Herbert Rachowitz mit einem Bild für die Donau in Wien begonnen, von dem er sich distanziert hat, da ich sozusagen als der Donau-Geschichtenerzähler eingeladen bin. Natürlich ist dieser Danubiusbrunnen, mir ist das jetzt eingefallen, während du das erzählt hast, es war nicht aufgemacht. Dieser Danubiusbrunnen ist natürlich 1945, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wann, im April bombardiert worden. Man trifft da sozusagen auf doppelte, wenn nicht auf dreifache Weise, einen zentralen, nicht nur die Donau, sondern überhaupt Österreich betreffenden Mythos, weil die Donau geradezu der Inbegriff an Österreich-Pathos und Österreich-Mythos ist. Getroffen wurde dieser Brunnen von einer Bombe, nämlich die auf die Staatsoper gefallen ist. Dieser Brunnen samt dieser Albrechtsampe war relativ kaputt geschossen. Eigentlich hätte diese Bombe ein anderes Ziel gehabt, nämlich die Raffinerie Floridsdorf. Die Piloten haben aufgrund der schlechten Wetterlage so ein bisschen auf Kühl abwerfen müssen, amerikanische Piloten nebenbei. Das waren 6 Sekunden oder 5 Sekunden Verzögerung. Und somit ist nicht Floridsdorf, sondern die Staatsoper getroffen worden, plus den schönen Danubiusbrunnen. Das Ganze ist jetzt so ein sehr pompöses Feld, dem nicht genug. Floridsdorf ist natürlich nicht nur einfach Transdanubien und irgend so ein Vorort, sondern diese Ölraffinerie in Floridsdorf ist nicht ganz zufällig dort entstanden. Sie ist ein Teil jenes großen Konzepts, ich habe einen kleinen Text geschrieben, der heißt die braune rote Donau. Die Floridsdorfer Raffinerie war ein Teil der braunen Donau. Also als es darum ging, so getreu Adolf Hitlers Motto, das ist so ein Gegenstand, über den der Christian Zinner und ich uns oft unterhalten, die Donau sei der Fluss der Deutschen, nebenbei nicht der Rhein, das ist ein Fluss sozusagen der Feindschaft oder dann der notwendigen Vereinigung und Verbrüderung mit Frankreich. Die Donau, der Fluss der Deutschen, ist sozusagen der Ausgangspunkt für deutsche Hegemonie über Europa. Herbert Rachowitz hat das Motiv mit Griechenland erwähnt. Tatsächlich mündet die Donau nicht in der Nähe von Griechenland, aber es gab im Lauf der Geschichte immer wieder bis zum Entstehen der Donaukraftwerke, Donaukraftwerke, die den ganzen Fluss in etwas sehr viel anderes verwandelt haben, die kleine, amüsante, nicht ganz glaubwürdige, aber oftmals überlieferte Geschichte von den Eisbrocken aus den Eisstößen, die Donau hinab an den mittlerweile 10 Donaustaaten vorbei, durchs Schwarze Meer und den Bosporus ins Mittelmeer hinausgeschwommen werden. Also dann wäre das Eis aus dem Schwarzwald oder aus dieser Vorarlberger Gegend tatsächlich auch noch bis nach Griechenland gelangt. Die Donau als braune Donau ist so ein Konzept, das mich selber vom Ende her beschäftigt hat. Die Donau hat viele Namen. Sie ist in Bulgarien weiß, eines der drastischen Bilder, jenseits der Frage, warum die blaue Donau heißt, war eine Notiz eines russischen Soldaten, der genau im schon beschriebenen Jahr 45 nach Wien kommt, Semyon Gutsenko. Der hat für diese blaue Donau eine recht drastische Farbbezeichnung gefunden, die stahlgraue Donau. Stahlgrau, nicht stahlblau. Stahlblau ist die Farbe von Hermann Broch. Stahlgrau, sagt Semjon Gutsenko, wie die Uniformmäntel der Deutschen. Das heißt, die Soldaten, die als Tote da in der Gegend herumliegen oder als großer Strom durch Europa treiben. Die braune Donau ist eine Geschichte, die nicht mehr unter den Vorzeichen der Hegemonie, logisch, aber noch immer eine große verkehrstechnische Relevanz besitzt. Wenn Sie mal den neuen Donauhafen anschauen, der da gebaut wird, ohne dass es uns besonders auffällt, dann ist da etwas im Entstehen, das sehr weit entfernt ist von, nennen wir sie so, Christian Zimmers mythologischen Bildern. Es ist einfach ein großer, riesiger Containerhafen, der da in der Freienau entstanden ist. Was das mit Kunst zu tun hat, eine kleine historisch-akademische Geschichte. Eine der ersten Frauen an der Wiener Welthandel, Sie kennen ihren Namen, Margarete Ottillinger, und man kennt diese Damen aus einem ganz anderen, hehren, geradezu schönen Kunstzusammenhang. Margarete Ottillinger hat als eine der ersten Absolventinnen der Welthandel eine Dissertation im nicht ganz glücklichen Jahr 1941 geschrieben, unter dem Titel Die Donau als Transportweg in den Nahen Osten. Der Balkan ist, so frei nach Hitlers Motto, von Österreich und von den Planern in Wien aus erobert, besetzt, kultiviert und noch wiederum kolonisiert worden. Margarete Ottillinger war da relativ fromm und unschuldig dabei. Aufgrund der Zeitumstände, als eine Bombe auf die Oper und auf diesen schönen Danubiusbrunnen fällt, als ein sowjetischer Soldat nach Wien kommt und eine stahlgraue Donau bewundert, im Hinterkopf wohl das Ganze in eine rote Donau zu verwandeln. Zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 1945, wird Margarete Ottillinger jene Frau, die für Marshallplan zuständig ist, und genau aus diesem Grund wird sie von den Sowjets verhaftet. Ein kleines Aperçu noch, Nicht der dritte Mann ist sozusagen der Film über die unmittelbare Nachkriegszeit, sondern der antikommunistische Großfilm nach einem Roman eines katholischen Autors namens Bruce Marshall, heißt Rote Donau. Da scheiden sich dann die Geister ganz groß. Margarete Ottillinger wird verschleppt, Sie kennen diese Geschichte, kommt in die Sowjetunion, kommt wieder zurück und mittlerweile ganz und gar religiös geworden, stiftet sie die sogenannte Wottruber Kirche. Und im Reich der Wottruber Kirche und ihrer Mythen, ihrer theologischen und künstlerischen und auch technischen Mythen befinden wir uns, die Wottruber Kirche war ein Denkmal der Firma Porr, im Reich dieser Wottruber Kirche befinden wir uns eigentlich noch immer ganz bequem. Und die Bilder von Christian Zimmer, was die mit der Wottruber Kirche zu tun haben, das müssen Sie entweder erraten oder Sie sehen es sofort. Es ist das ganz große Pathos, das in dem Fall eine neue Gestalt angenommen hat. Christian Zimmer verlässt die Berge und ein Fluss war ihm wohl der beste Anlass und die Donau der nicht zu geringe Anlass, um von den Bergen herunterzukommen. Kann man nur auf die nächste Ausstellung gespannt sein. Die Rote Donau muss ich Ihnen bei einer anderen Gelegenheit erzählen und außerdem hat sie auch mit diesen ganzen Bildern gar nichts zu tun. Vielen Dank. Thank you.
Der ewig Alte führt uns hinüber.